Jetzt kommen wir also zu dem Wahrzeichen Roms, dem Kolosseum. Das heutige Tal des Kolosseums, das zwischen vier kleineren Hügeln liegt und in dem ursprünglich ein kleiner Bach in Richtung Tiber floss, war seit dem 7. Jahrhundert vor Christus bewohnt, also recht früh, schon kurz nach der Stadtgründung. Hier war gewissermaßen die Wiege der Stadt Rom. Gegen Ende des 6. Jahrhunderts wurde ein erstes Straßennetz angelegt und in dem Tal trafen sich einige wichtige Hauptstraßen. Die früheren Bauwerke fielen indes allesamt einem großen Brand zum Opfer unter der Zeit der Herrschaft von Kaiser Nero, vielleicht habt ihr davon schon gehört, im Jahr 64 nach Christus. Dieser Brand wütete 9 Tage lang und hat große Teile des Stadtzentrums vernichtet. Danach gab es hier an diesem Platz große Veränderungen. Nero hatte auf dem völlig verwüsteten Gebiet einen gigantischen Palast für sich selbst errichten lassen, den er Domus Aurea, goldenes Haus, nannte. Nach dem Tod des Kaisers 4 Jahre später ließ sein, na, sagen wir mal, eher bodenständiger Nachfolger Vespasian, Begründer einer neuen Herrschaftsfamilie, der Flavier, den größten Teil des Palastes wieder abreißen. Er wollte dieses Areal dem Volk zurückgeben. Und so ließ er das nach seiner Familie benannte Amphitheatrum Flavium errichten. Das ist das, was wir heute als Kolosseum kennen. Seitdem beherrscht dieser gewaltige Bau dieses Tal bis heute. Damit wir uns vielleicht ein wenig in diese Szenerie hineinversetzen können, habe ich ein Gedicht mitgebracht des römischen Dichters Martial aus der damaligen Zeit. Es heißt: Hier, wo der glitzernde Sonnenkoloss zu den Sternen so nahe emporblickt und in der Mitte des Weges hoch das Gerüst sich erhebt, strahlte vordem der verhaßte Palast des grausamen Königs, und in der ganzen Stadt gab es nur ein einziges Haus. Hier, wo des herrlichen Amphitheaters Masse voll Majestät aufstrebt, hatte einst Nero einen See. Hier, wo wir jetzt die schnell errichteten Thermen bewundern, hatte ein stolzer Park den Armen entrissen seinen Platz. Wo die Porticus Claudia ihre Schatten spendet, dort erst war der entfernteste Teil des Palastes des Abtrünnigen. Rom ist sich selbst zurückgegeben und Cäsar, unter deiner Regentschaft, dient zur Freude des Volkes, was zuvor nur den einen Herrscher erfreute. Soweit Martial. Ich denke, man muss nicht lange nachdenken, wie er die Herrschaft Neros bewertet. Ich denke, hier wird deutlich, dass Martial sehr froh darüber ist, dass man dieses Grundstück aus den Händen Neros wieder herausgenommen, dem Volk zurückgegeben hat, indem man hier diesen Bau errichten ließ. Die eigentlich spannende Frage ist ja aber, warum heißt das Kolosseum Kolosseum? Und was hat es mit diesem Begriff Amphitheatrum Flavium auf sich? Nun ja, vielleicht zunächst zur ersten Frage. Der heute gebräuchliche Name des Kolosseums, das ja eigentlich Amphitheatrum Flavium heißt, hat mit seiner Größe nichts zu tun, obwohl das Kolosseum zugegebenermaßen kolossal wirkt. Die Bezeichnung taucht erstmals im Mittelalter auf, als dieser Bau als Amphitheatrum Coliseus bezeichnet wird und hat ihren Ursprung in einer gewaltigen bronzenen Statue des Nero, noch größer als das heutige Kolosseum. Da sieht man vielleicht mal, unter was für einem starken Selbstbewusstsein dieser Nero litt. Die hatte der Kaiser damals noch selbst errichten lassen. Sie war quasi in der Vorhalle der Domus Aurea, also am Beginn seines gigantischen Palastes, aufgestellt. Diese Halle befand sich an der Stelle, an der heute die Überreste des Tempels der Venus und der Roma zu sehen sind. Vorbild für das Standbild war der legendäre Koloss von Rhodos. Vielleicht habt ihr von dem schon gehört. Das ist eines der sieben antiken Weltwunder. Dementsprechend waren die Ausmaße gewaltig. Sie war rund 35 Meter hoch und damit die größte Statue der Antike. Naja, und dann geschah, was damals gern geschah, wenn ein neuer Kaiser an die Macht kam, der gerade auch noch aus einer anderen Herrschaftsfamilie stammt, dann wird das vom vormaligen Kaiser erstmal entfernt. Kaiser Hadrian war es, der den Tempel der Venus und der Roma errichten ließ, und da stand die Statue einfach im Weg, also hat er sie kurzerhand beseitigen lassen. Es waren 24 Elefanten notwendig, um die Statue des Nero von ihrem Sockel zu holen. Jetzt eine Frage. Was macht man mit einer kolossalen Bronzestatue, die einen Mann zeigt, den man eigentlich nicht mag? Tja, vor dieser Frage stand Kaiser Vespasian. Er hasste Nero und wollte das Ding irgendwie loswerden. Einschmelzen, naja, ziemlich aufwendig und Verschwendung. In den Tiber werfen? Ja, gut, die Römer haben über viele Jahrhunderte so ziemlich viel in den Tiber geworfen, aber das haben sie sich doch nicht getraut. Nein, Vespasian hatte eine bessere Idee. Er ließ sie versetzen an einen Tempel, ließ noch einen Strahlenkranz dazu bauen und, naja, ein paar Attribute hier und da, ein bisschen dran rumgewerkelt und schon präsentierte er ein Standbild des Helios, der Sonne. Commodus später ließ die Statue mit den Attributen des Herkules und seinen eigenen Gesichtszügen ausstatten. Nach seinem Tod wurde sie aber wieder zu einem Standbild des Helios, also einfach immer wieder umgeformt. Der gewaltige Sockel der Statue war übrigens noch Mitte der 1930er Jahre zu sehen. Erst Mussolini, der faschistische Herrscher Italiens, opferte ihn seinen eigenen Stadt- und Straßenbauplänen. Jetzt, wo wir noch hier draußen stehen, schauen wir uns bitte noch einmal den großen Bogen an, der vor dem Kolosseum steht. Das ist der Konstantinsbogen, der, na, seht ihn euch an, erstaunlich gut erhalten ist. Erst im Sommer 2024 hat er aufgrund eines Blitzeinschlags ein paar Steine verloren und musste repariert werden. Ich weiß nicht, ob die Reparatur mittlerweile abgeschlossen ist. Der Triumphbogen überbrückte die Via Triumphalis, also die Straße, an dem die Triumphzüge erfolgreicher Heerführer entlang gingen. Jeder musste dann durch diesen Triumphbogen durch, wenn er siegreich in die Stadt kam. Der Bogen wurde am 28. Oktober 315 nach Christus geweiht und erinnert an den Sieg Kaiser Konstantins über seinen Rivalen Maxentius in der berühmten Schlacht an der Milvischen Brücke 3 Jahre zuvor. Die Überschrift lautet, zumindest die Übersetzung davon, dem Imperator Caesar Flavius Constantinus Maximus Pius Felix Augustus, also ihr seht, Namen hatten die damals recht viele, haben der Senat und das Volk der Stadt Rom diesen Triumphbogen gewidmet, weil er durch göttliche Eingebung und Geistesgröße mit seinem Heer den Staat sowohl an den Tyrannen als auch zur gleichen Zeit an dessen ganzen Anhang mit gerechten Waffen gerächt hat. Bemerkenswert ist hierbei, dass man für den Bau des Bogens nicht alle Bauteile neu angefertigt hat, sondern auf Teile all älterer Denkmäler zurückgegriffen hat. Säulen, Kapitelle und sogar Reliefs stammen von älteren Bauwerken, die man hier schlicht wiederverwendet hat. Ihr seht, Recycling haben nicht die Päpste des Mittelalters erfunden. Nein, Baustoffrecycling war schon in der Antike angesagt. So sind die Reliefs des Triumphbogens für den 1,5 Jahrhunderte vorher lebenden Marc Aurel zum Beispiel verwendet worden. Verschiedene Teile stammen von den Trajansforen, Teile der Seitenfronten gehören zu einem Bau Hadrians. Lediglich die auf dem wiederverwendeten Friesen auftauchenden Gesichter von Kaisern wurden neu modelliert, so dass sie eben Konstantin darstellten. Sehr nachhaltig, die Römer in der Antike. Warum ist diese Schlacht bei der Milvischen Brücke für uns als Christen so wichtig? Nun, weil danach das Christentum im antiken Rom hoffähig wurde und dann langsam begann, die Kulte des alten Rom zu verdrängen. Kaiser Konstantin ist damals nämlich mit dem Christusmonogramm XP auf Schildern gezeichnet in die Schlacht gerückt, nachdem er eine göttliche Eingebung hatte. Er hat gesiegt und dem Christentum den Vorzug gegeben. So, jetzt geht es weiter mit dem Inneren des Kolosseums. Wenn ihr also in das Kolosseum hineingeht, dann macht es Sinn, an dieser Stelle kurz Pause zu machen und dann weiterzuhören. Wenn man das Kolosseum damals betrat, dann tat man das durch einen der nummerierten Eingänge. Einige Eingänge waren nicht nummeriert, das waren dann die Eingänge der, heute würde man sagen, VIPs. Es gab insgesamt 5 Ränge, die sind heute noch gut erkennbar, und in diesen Rängen saß man gestaffelt nach der Schicht. Jeder Bürger besaß eine Marke mit der Platznummer und Angaben zu den entsprechenden Ein- und Aufgängen. Das heißt, jeder Bürger wusste genau, wo ist mein Platz, wo ist mein Eingang, welche Treppe nehme ich, um dorthin zu kommen. Dabei war der Ort, an dem ein Zuschauer Platz nehmen durfte, eben streng nach der Zugehörigkeit seiner Schicht und seiner Berufsklasse in der römischen Gesellschaft geregelt. Der erste, nur aus wenigen Stufen bestehende Rang war den Senatoren vorbehalten. Ihre Plätze waren sogar durch ihren Familiennamen gekennzeichnet. Sie waren also relativ dicht dran am Geschehen. Es folgten 3 Ränge für die männlichen Bürger, die nach sozialen und berufsständischen Gesichtspunkten Platz nahmen. Und ganz oben folgte dann ein Holzrang. Da kommt vielleicht heute auch noch die sprichwörtliche Holzklasse her. Im Flugzeug sind die Economy Class die günstigste Klasse, wo die untersten Schichten und auch die Frauen Platz nehmen durften. Anders als bei den Senatoren waren hier Plätze nicht namentlich gekennzeichnet, sondern wurden bestimmten Gruppen zugewiesen, etwa den Pädagogius Puerum, den Lehrern der Kinder, oder den Hospitibus Pluvicis, den Staatsgästen. Übrigens war das Kolosseum ein absolutes Vorbild an Arbeitsschutz und Sicherheit, denn es wurde so konzipiert, dass man, egal auf welchem Platz man saß, innerhalb von nur 2 Minuten aus der Arena fliehen konnte, wenn zum Beispiel ein Unglück geschah und ein Feuer ausbrach. Innerhalb von 2 Minuten diese großen Besucherströme, überlegt euch das mal. Nach dem Vorbild des Kolosseums wurde zum Beispiel auch die Felddienstarena in Gelsenkirchen, Entschuldigung, als Dortmund-Fan kriege ich immer eine kleine Gänsehaut, wenn ich davon spreche, die Felddienstarena in Gelsenkirchen errichtet. Ob man da aber auch in 2 Minuten draußen ist, ich weiß es nicht. Damals gab es eine Abdeckung nach unten zu den sogenannten Katakomben. Diese Abdeckung fehlt heute und deswegen kann man relativ gut ins Innere der Arena sehen. Das waren also gewissermaßen die Betriebsräume des Amphitheaters. Es gab Kerker und Käfige und umfangreiche technische Einrichtungen wie Flaschenzüge, Rampen oder Gewichtsvorrichtungen, um Aufzüge etwa zu bedienen, oder die schwere Bühnenausstattung und Requisiten nach oben zu transportieren. Es war auch möglich, Akteure und Kulissen nach oben steigen zu lassen. Trotz der Größe der zweigeschossigen Katakomben reichte aber der Platz nicht aus. So wurden viele exotische Tiere größtenteils außerhalb der Arena in einem extra dafür eingerichteten Zoo untergebracht. Unterirdische Gänge wurden betrieben, um die Tiere dann zur Arena zu bringen. An der Ostseite setzte sich der Zentralgang bis zur Ludus Magnus fort, der nahegelegenen größten Gladiatorenkaserne in Rom. Also auch die Gladiatoren wurden durch unterirdische Gänge zum Amphitheater gebracht. Im Jahr 73 nach Christus wurde damit begonnen und das Kolosseum wurde tatsächlich noch zu Lebzeiten Vespasians erstmals eingeweiht, obwohl es zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertiggestellt war, denn das dritte und das vierte Stockwerk fehlten noch. 80 nach Christus feierte Vespasians Sohn und Nachfolger Titus ein zweites, prunkvolles Einweihungsfest, das 100 Tage lang dauerte und etwa 5000 Tieren das Leben gekostet haben soll. Doch erst Domitian, der Bruder des Titus, vollendete das Bauwerk. Erst zu seiner Zeit könnten auch die unterirdischen Stockwerke angelegt worden sein, da zuvor noch Seeschlachten im Kolosseum stattgefunden haben, bei denen die Arena komplett unter Wasser gesetzt wurde. Mit 527 Metern Umfang und einer Höhe von 54 Metern ist das Kolosseum das größte Amphitheater dieser Art. Mindestens 50, wenn nicht sogar 60.000 Zuschauer fanden darin Platz. 40.000 Sklaven stellten den Bau unter Verwendung von ca. 100.000 Kubikmeter Travertin und nur 300 Tonnen Eisen fertig. Dabei wurden die aus Tivoli stammenden Travertinblöcke nicht vermauert, sondern einfach durch Eisenklammern verklammert. Vielleicht hat der ein oder andere von euch die Serie Those About to Die bei Amazon Prime gesehen. Was man nun von dieser Serie hält, hin oder her, aber hier wird der Bau bzw. die Fertigstellung des Amphitheaters sehr gut dargestellt. Hier sieht man auch die Familie der Flavier. Zunächst einmal Vespasian, dann den Sohn, den eher Kriegsherrn Titus, der zunächst die Herrschaft übernahm, und dann den Ludus Magnus, den Herr der Spiele, den zweiten Bruder Domitian, der dann an die Herrschaft kam. Jetzt habe ich euch schon erklärt, warum das ganze Kolosseum heißt. Amphitheater heißt es, weil Amphi, ihr wisst, was da drin steckt. Amphibien kennen wir heute im Deutschen. Das gibt einen Hinweis darauf, dass es hier eben auch zu Seekämpfen gekommen ist, dass dieses Theater eben auch unter Wasser gesetzt werden konnte. In den Folgejahren fanden in diesem Amphitheater vor allem Gladiatorenkämpfe und Tierhatzen statt. Nachdem Rom christlich geworden war, wurden die Gladiatorenkämpfe nach und nach eingeschränkt und später verboten. Die endgültig letzte Vorstellung fand dann im Jahr 523 statt, als ein neu gewählter Konsul darum bat, noch ein letztes Mal eine Tierhatz zu sehen. Das wurde ihm gewährt. Bis in das 11. Jahrhundert lag der gewaltige Bau nun verlassen und die Römer nutzten die Gänge und Hallen des teils als Wohnräume, bis ihn die römische Adelsfamilie der Frangipane in eine Festung umwandelte. Verschiedene Erdbeben haben das Kolosseum danach in Mitleidenschaft gezogen. Das Kolosseum diente in der Folge oft als Baumaterial. Steine wurden von hier entwendet und für andere Bauten wieder genutzt. Das Kreuz, das vor dem nördlichen Haupteingang zu sehen ist, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, stand bis 1939 in der Mitte der Arena. Es erinnert an den Märtyrerkult, den Papst Benedikt XIV. 1749 etablierte, als er das Bauwerk dem Andenken der christlichen Märtyrer weihte, die hier in Massen gestorben sein sollen. So, eine letzte Sache. Ihr merkt vielleicht schon, ich weiß ja nicht, wie das Wetter heute ist, an dem ihr das Kolosseum besucht, aber ihr merkt vielleicht schon und ihr könnt euch denken, dass es hier, wenn man auf diesen Steinen sitzt und unten zuschaut, recht warm werden kann. Aus diesem Grund wurden am Dach der Arena damals Holzstangen angebracht und an diesen wurden Sonnensegel auf- und zugezogen, um Schatten zu spenden.